am Dönerstand. Der lockere Podcast der Neckarfreunde. Rund um Strategie, Design und Digitalität. Unterhaltsam, kurzweilig und mitunter auch lehrreich.
Herzlich willkommen beim Podcast der Neckarfreunde, Kung Fu am Dönerstand. Heute mit einem besonderen Gast, die liebe Marina von Studio Brot. Marina, ich grüße dich.
Hallo Isan, ich wollte eigentlich ein geiles Kung Fu Geräusch bringen gleich am Anfang, kam nicht so gut raus.
Ja okay, wir haben das ja auch im Jingle drin, das Kung Fu. Mhm. Euch, das kennst du ja. Liebe Marina, ich freue mich wahnsinnig, dass du mein Gast bist heute. Und das ist keine Floskel, es ist wirklich so. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und für alle, die dich nicht kennen, was eigentlich ausgeschlossen ist, ich glaube, jeder kennt dich, habe ich so eine kleine Vita vorbereitet, also deine Vita. Genau. Also Marina Achtu-Forido, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Sehr schön sogar.
Genau, also Geburtsdatum von dir habe ich nicht, aber ich habe gesehen, du hast in Tübingen studiert. Und zwar neben Germanistik, ich muss gerade nochmal nachgucken, habe ich gesehen, dass du auch, German Language studiert hast.
Interessant.
Literatur und Linguistik. Das war zu deiner Masterzeit und dann hast du, das ist der Master, okay, ich habe das jetzt verlesen, aber du bist Master in Deutsch, also Germanistik, also du bist Magister wahrscheinlich, oder?
Genau.
Und Literatur und Linguistik, wie kommt man auf sowas, dass man sowas studiert?
Ja, das ist tatsächlich folgendermaßen passiert, es war relativ früh klar, dass ich schreiben möchte, auf eine andere Art und Weise, wie ich es jetzt tatsächlich tue, aber schreiben. Und dann hat man mir gesagt, geh nach Tübingen und mach mal so den Grundaufbau. Ja, dann bin ich nach Tübingen und jetzt im Nachhinein merke ich, es kann wahnsinnig beeindruckend klingen, was ich da studiert habe. Nämlich im Hauptfach Neuere deutsche Literatur, im Nebenfach Internationale und vergleichende Literaturwissenschaften, Linguistik und Philosophie. Klingt wahnsinnig toll.
Okay. Also war ich bin beeindruckt.
Danke, ja. Es war also, zäh, ja. Aber offenbar war das so der Weg hin zur Schreibe, zum Journalismus, hat man mir gesagt.
Okay. Ja, aber es hat ja schon Spaß gemacht, oder was darf ich da entnehmen?
Studieren geht so. Also ich bin nicht so die Type, die Schule geil fand und studieren gut. Also okay. Studium war schon viel besser als Schule. So ein bisschen selbstbestimmter rein ins Thema und so. Aber ich sag's dir ehrlich, ich find's schwierig. Ich fand's schwierig.
Okay, also das war jetzt nicht unbedingt eine Studienempfehlung. Aber spannend auf jeden Fall. Also mich beeindruckt das. Und dann, wir sind noch nicht fertig mit deiner Vita, dann hast du angefangen zu arbeiten. Relativ, also kein Rucksack, keine Reisen gemacht, sondern du bist dann gleich in die Agenturszene eingetaucht, oder? Habe ich das richtig erfasst?
Ja, komplett richtig, genau. Ja, ich finde es lustig, dass wir über meine Vita sprechen, aber es ist auch mal aufregend, auch mal so zu starten. Genau, also ich war immer im Restaurant meiner Eltern, ich habe da mitgearbeitet, Familienbetrieb, deswegen war auch nichts mit Reisen und da war auch nichts mit weiter weg und woanders studieren, weil im Schönbuch Tübingen war irgendwie gut verträglich, die Strecke da zurückzulegen. Genau, und dann bin ich ins Agenturenbusiness so ein bisschen reingeschlittert, ehrlicherweise. Ich habe ein Praktikum gemacht in einer Redaktion, da war ich dann noch als Freie tätig und da hat mir dann jemand gesagt, du bist eigentlich Werberin, du bist eigentlich keine Redakteurin.
Okay.
Weiß ich jetzt auch nicht, ob das gut oder schlecht ist, ehrlich gesagt, aber ja, mach mal Werbung und da kannst du irgendwie freier und kreativer und da habe ich erst gecheckt, dass es den Job der Texterin gibt, also wusste ich einfach nicht, war mir einfach gar nicht klar. Und dann habe ich die Böblinger Sindelfinger Zeitung verlassen und habe mehrere Praktikas gemacht hier in Stuttgart bei drei Agenturen. Und dann hat der Deutsche Sparkassenverlag hat dann entschieden, mir eine Trainee-Stelle zu geben, die dann zur Junior-Stelle führt, ja, der DSV.
Okay, also interessanterweise ist es jetzt auf deinem Profil und in den Recherchen habe ich das jetzt nicht entdecken können.
Normalerweise habe ich vertuscht.
Ja, normalerweise protzt man ja damit, ne? Aber du bist da ganz bescheiden, hast es nicht angegeben. Ja, du bist ja dann in die Agenturszene eingetaucht, also die AM-Agentur für Kommunikation ist ja Sparkasse und so. Ne?
Genau.
Viel Direktmarketing, oder?
Viel Direktmarketing und wenn man viel Glück hatte, kamen geile Kampagnen aus Hamburg, die man dann in der Verlängerung weiter aufmachen durfte.
Ja, aber verstehe. Ja, danach Bilek Jäger, Leonard und Kern, Jung von Matt und dann im März 2020, und das ist eigentlich bemerkenswert, finde ich, Gründung von Studio Brot und es ist gar nicht so lange her, wir sind dann direkt in die Corona-Zeit reingeschlittert. Ne? Wie war das so?
Ach, so wie so oft bei uns irgendwie, wenn es dann kommt, kommt es richtig, ja. Also anstrengend, also ich möchte nicht lügen, es war anstrengend, aber zum Glück auch begleitet von Kunden, die da sehr gewillt waren, weiterhin mit uns zu arbeiten und uns auch durch diese Phase zu tragen ein Stück weit, ja, muss man schon ehrlich sagen.
Okay. Studio Brot, also vielleicht ein kleiner Exkurs, wie bin ich auf dich gekommen? Wie haben wir uns kennengelernt? Ich finde es, ich bin ja schon ein paar Jahre ja, in der Szene unterwegs, klingt jetzt schöner. du jetzt im Speziellen bist mir natürlich aufgefallen, A, durch die Nähe zu uns jetzt, zu Neckarfreunden, Silberburgstraße, Tübinger Straße. Und es gibt ja nicht wenige, ne, die das Gleiche machen wie wir. Und letztendlich auch dein Instagram-Kanal fand ich bemerkenswert. Insofern, dass es natürlich etwas tiefere Einblicke in euer Leben gab. Du bist ja nicht alleine, der liebe Predrag oder genannt Predi, Spitzname wahrscheinlich, mit dem du als Co-Founder es gibt auch einen Hund, wie man hört, alles cool. Ihr zwei seid ja ein kongeniales Team und das spielt natürlich auf dem Instagram-Kanal natürlich auch eine Rolle, also nicht Kevin Bacon, wie wir jetzt gerade gehört haben, sondern auch dein lieber Partner. Und da bin ich eigentlich aufmerksam geworden, habe gesagt, oha, das gucke ich mir doch mal näher an. Das ist ziemlich spannend, weil ich eigentlich, sage ich mal, mit den anderen Kollegen ja jetzt nicht so intensive Auseinandersetzungen habe, ja, also in Form von Interaktion oder Ähnliches. Und ich glaube, ich bin dann irgendwann mal einfach vorbeigegangen bei euch, habe mal geklopft und habe gesagt, hallo. Ja. Und wie war die Reaktion so auf mich? Erzähl.
Wie fandst du sie denn? Super.
Ich habe gesagt, ich sag mal hallo und es war eigentlich ganz positiv, aber ich habe euren Gesichtern entnommen, das ist jetzt nicht unbedingt so der Alltag ist, dass jemand, der im gleichen Segment tätig ist, dass man da so kurz mal Hallo sagt und dann die Scheibe klopft. Ja.
Also. Aber auch deswegen super. Also deswegen auch direkt, auch wenn man es uns in diesem Stabheuschrecken-Moment nicht sofort angemerkt hat, schon Begeisterung, gell? Also es kam wenige bis niemand, beziehungsweise klar, es kamen Menschen, aber wie du sagst, aus unserer Branche, wir merken schon, da wird eher beobachtet, da ist man eher ein bisschen passiver. Deswegen fanden wir es natürlich super, dass du direkt reinkamst und wir hatten ja dann relativ kurz darauf auch direkt das erste Mal, haben wir dann auch deinen Ratschlag in Anspruch genommen, ja, und haben dich auch direkt gefragt in einer Situation, was du tun würdest. Also ich hoffe, dass man anhand dessen schon gemerkt hat, dass wir dann auch echt offen sind und dankbar und uns auch freuen und um den Austausch, ja.
Ja, vielen Dank auch fürs Vertrauen. Finde ich
voll.
Toll.
Gern.
Ich bin da sehr offen diesbezüglich. Und wir haben jetzt ein paar Minuten über deine Vita gesprochen und das Ganze. Und ich möchte nochmal so eigentlich so den Deep Dive wagen, weil ich, bevor wir den Podcast gestartet haben, ich mich gefragt habe, wie lautet denn die Headline unseres Podcasts? Mhm. Und ich dachte, ich sagte jetzt einfach mal ein paar Headlines. Ich wollte mal den Titel anbringen, ist unsere Branche noch zu retten? Mhm. Oder Quo Vadis Kommunikationsbranche? Mhm. Und ganz LinkedIn-Style-mäßig, ich gebe auf oder...
Ja, das ist mein Liebling.
Genau, ich mache nicht mehr so weiter oder so.
Ja.
Ja, ist vielleicht jetzt ein Insider für unsere Hörer, aber so startet ja immer so dieses, wie sagt man, LinkedIn-Bullshit.
Die catchy, catchy LinkedIn-Artikel. Mhm.
Was wäre dein Favorit?
Ja, ich bin raus. Ich bin raus.
Okay. Also ich bin raus. Ich glaube, den Titel können wir uns ja noch am Schluss überlegen, je nachdem, was wir hier beide noch von uns geben. Gehen wir zurück zu den Anfängen von Studio Brot. Was mich immer interessiert, ist ja auch so die Motivation. Ja, also man hat so ein paar Agenturstationen hinter sich und dann gibt es ja irgendeinen Grund, warum man sagt, hey, komm, wir fahren jetzt unser eigenes Ding. Was waren da die Gründe?
Ach Gott, ich glaube, am Ende des Tages gab es ganz viele, aber mit Sicherheit war einer der Hauptgründe, dass wir mal wieder in so einer Phase hingen, die bis morgens um 3 ging, über mehrere Wochen. Man saß in der besagten Agentur, deren Namen ich nicht nennen werde, auf dem Boden. 2 haben geheult, 2 haben gesoffen, einer war kurz vorm totalen Ich bin raus Move. Mhm. Und ich weiß, dass wir nach 2-3 Wochen in Folge dann nach Hause gekommen sind. Und wie gesagt, Predi und ich waren ja damals schon Arbeitsteam und privat auch ein Team. Und Predi hat seine Sauerteigkulturen gefüttert. Unter anderem deswegen übrigens auch Studio Brot. Das war so ein bisschen die mentale Aufarbeitungsbeschäftigung, die man da so daheim hatte zu dem Zeitpunkt. Irgendwas mit der Hand machen, irgendwas füttern, da wächst was draus. Es ist ergebnisorientiert. Man kommt zu einem Ergebnis. Man hat das Gefühl, man schafft wirklich was. Und dann standen wir in dieser Küche und haben über all das gesprochen, was für uns nicht gut war und nicht gut lief und haben dann entschieden, dass wir jetzt ich hatte 4 Agenturen ernsthaft gesehen, also jetzt mal nicht die Praktika mit reingezählt, 4 Agenturen ernsthaft gesehen, Predi 3. Und dann kam einfach der Punkt, an dem wir gesagt haben, also wenn man jetzt 3 oder 4 Anläufe hatte und ja, jede Agentur hatte ihre totalen Stärken, aber eben auch diese vielen Schwächen, die einen so sehr immer wieder an den Punkt gebracht haben, sich zu fragen, ob es dieser Job ist. Also ist es dieser Job, kann ich den so weitermachen? Mhm. Und mich hat er eben nach 4 Agenturen an den Punkt gebracht, an dem mir klar wurde, es ist nicht der Job, es ist der Kontext. Es ist das Drumherum, was mich da so fertig macht. Mhm. Und genau, und dann kam die Entscheidung. Und eigentlich, kurz noch Fun Fact, eigentlich war ich schon vor Jung von Matt raus. Also eigentlich habe ich nach Leonard und Kern gesagt, ich gehe jetzt freelancen. Oder starte eben selber was. Und Predi hatte seine Ursprünge bei Jung von Matt in Hamburg und wollte unbedingt nochmal den Weg gehen und herausfinden, was ist passiert vom Praktikanten hin zum Senior AD, wie funktioniert das jetzt? Und deswegen bin ich da quasi also so mitgegangen. Ja, aber eigentlich war es für mich schon vor der letzten Festanstellung klar, dass ich oder wir unser eigenes Ding machen müssen, um einen Ort und ein Umfeld zu schaffen, das ich vertretbar finde. Ja.
Okay, also nur für mich jetzt nochmal, also die Hauptmotivation war es, andere Rahmenbedingungen zu haben. Das heißt, bis 3 Uhr oder zu arbeiten und ich möchte es mal vorsichtig toxisches Umfeld nennen, ohne jemand nahe treten zu wollen, aber irgendwo war das schon sehr belastend. Habe ich das jetzt richtig erfasst?
Ja, Entschuldigung, das war jetzt viel drum. Ja, es war, Hauptmotivation war Umfeld, aber natürlich, wenn gleich auf oder sagen wir mal direkt danach, war natürlich auch die Idee, es selbst zu tun, also selber ganz vorne zu stehen, Entscheidungen zu treffen, da auch in die Verantwortung zu gehen und ich habe da vor ein paar Tagen mit meiner Ex-Chefin lustigerweise drüber gesprochen. Ich krieg da ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn ich in einer Agentur hänge, die nicht so agiert wie, also da sind wir eigentlich beim, das ist jetzt eigentlich ein großes Fass, das ich damit aufmache, ja. Also man hat ja ein Image und das vertritt man da so nach außen, aber was passiert im Backoffice, ja? Und ich kann nur bis zu einem gewissen Punkt mitgehen, weil es ist ja völlig klar, dass das Image, das wir nach außen vertreten, einer Strategie folgt, einem Konzept folgt und da jetzt nicht alles, ja. Ist ja wie Thema Social Media, ist da auch nicht alles, die Welt, die paar Sekunden Story-Ausschnitte. Ja. Aber wenn die Abweichung massiv ist von dem, was man nach außen vorgibt und was dann im Backoffice passiert, da kriege ich ein Problem. Also ich als Mensch, gar nicht nur als Kreative. Genau, und deswegen, das, was ich da versuche zu formulieren mit diesem Umfeld, ist natürlich auch ein Stück weit eine Agentur, eine Kreativagentur zu sein, die das nach außen vertritt, aber auch nach innen so lebt. Ja, und klar, auch mit Abweichungen, so ehrlich muss man sein, aber eben nicht so starken.
Also ich bin eher ein bisschen verwundert, weil dieses bis 3 Uhr Arbeiten über mehrere Wochen, über mehrere Monate, das erinnert mich so ein bisschen eher auch an meine Anfänge. Ich hatte einen kleinen Exkurs von meiner Seite. Ich hatte, das frage ich dich nachher übrigens auch, ich hatte so ein Benchmark-Agentur, wo ich super gut fand. Das war damals RTS Rieger-Team. Der damalige Chef war der Thomas Meichle, so die rechte Hand von Franz Rieger und ich fand irgendwie total toll und habe gesagt, jetzt greife ich zum Hörer und rufe den an, ich will den treffen. Der hat mich dann auch reingelassen, hat die Räumlichkeiten gezeigt, ich einfach so auf Augenhöhe, obwohl ich eigentlich eine kleine Leuchte war und er hat zu mir was gesagt, das hat mich geprägt. Der sagte zu mir, du musst immer einen Mangel schaffen, um die Leute so lang wie möglich in der Agentur zu halten. Und da habe ich ganz viele Fragezeichen gehabt. Was meint er damit? Er hat gesagt, er macht Frühstück für alle schon ab 7 Uhr morgens. Sie schaffen sich Waschmaschine an, sodass die Leute nicht mehr nach Hause müssen zum Waschmaschine waschen. Und also einen Mangel schaffen. Ja? Und Ich fand das grotesk, sagt man. Ich fand das einfach, dann ist so mein Ansehensranking etwas gesunken, obwohl ich ihn nach wie vor sehr schätze. Aber er ist auch gar nicht mehr aktiv. Mhm. Also das nur zur Info. Die Agentur ist ja auch verkauft worden. Das nur mal so, also das war für mich so in den 90er Jahren, wenn ich das jetzt höre mit diesem Work-Life-Balance und so weiter, und bis ich kann das gar nicht glauben. Also ich finde das Wahnsinn. Ja.
Das ist lustig, das ist schon der erste Punkt, wo ich jetzt schon merke, das könnte richtig lustig werden mit uns, also auch lehrreich. Ja. Weil ehrlicherweise muss ich dir sagen, Bilek Jäger war genauso, wenn nicht schlimmer. Also ich habe das Gefühl, dass es echt eine harte Schule war. Also ich weiß nicht genau, ob das ein Zeitraum war, in dem besonders viel abging in den Agenturen oder ob ich da immer so in so Units oder Teams geschlittert bin. Also ich weiß natürlich, ich war gern mal im Pitch-Team und so. Also das ist mir schon klar, woher das dann kam. Aber ich habe meine Agenturzeit wirklich so in Erinnerung. Also unter anderem deswegen. Und gleichzeitig, auch lustig, ist es trotzdem so, dass wenn wir jetzt hier heute mit Menschen sprechen, die sich bewerben, motivierten Studenten, Berufseinsteigern, Werkstudenten, dann merke ich auch, Marina, irgendwas stimmt nicht mit dir. Du bist total inkonsequent, leicht schizophren angehaucht, weil wenn hier jemand sitzt, der mir von vornherein sagt, dass er ganz wichtig die Work-Life-Balance braucht und bis 18 Uhr, dann merke ich richtig, dass ich so ein Oldschooler bin und ich eigentlich denke, nee, also ich will dich hier nicht bis 3 Uhr morgens sitzen haben. Ich möchte nicht, dass nochmal 2 weinen, 2 saufen und einer komplett durchdreht. Aber so ein bisschen ist es in unserem Job ja nicht. Also so ein bisschen gehört es schon dazu, finde ich jedenfalls, ja, dass man da bereit ist, die besagte Extrameile zu gehen.
Ja.
Es kommt immer drauf an, woher es kommt, wie es entstanden ist und so, ja.
und wie oft diese Extrameile gegangen werden muss. Also ich kannte jetzt auch hier nochmal Erfahrungen hier, Neckarfreunde. Mhm. Ich versuche das zu vermeiden. Also unsere Philosophie ist keine Überstunde. Mhm. Wenn es drauf ankommt, seid ihr da. Ja, also wenn wir einen Pitch haben, wenn wir längere Projekte haben, es darf nicht die Regel werden. Mhm. Und wie gesagt, das sind auch solche Dinge, die ich dann halt von damals noch kenne, wo man die Leute einfach auch ausgepresst hat oder mich ausgepresst mhm. hat. Und ich will das fair gestalten. Ja. Und also es ist, ich verstehe dich auf der einen Seite. Und aber auch deine Instagram-Welt gibt ja auch zwei Seiten wieder. Auf der einen Seite dieses mhm. Hallo Freunde, ich komme jetzt um 23 Uhr hier raus mhm. und dann quasi eine Story weiter, wo drin steht, wir suchen unbedingt einen Art Director. Mhm. Und dann denke ich mir, naja, 23 Uhr rauskommen, aber dann ein Art Director. Also welchen Eindruck macht es?
Lustig.
Ja. Gerne.
Ihr macht das aber ja eh cool, Isan. Also du warst ja auch der Erste, der mich mit dieser Vier-Tage-Woche da so angefixt hatte, wo ich dich da schon so gefragt hatte, wie das funktioniert, wie das bei euch läuft. War dann für die nächsten paar Monate mein nächster Meilenstein. Ich habe ihn nicht erreicht, aber ich will dich nur wissen lassen. Das hat mich sehr...
Wir haben ihn abgeschafft, das weißt du ja. Ne?
Interessant, ja, okay. Ja.
Kann ich noch, also wir haben ja nach 2 Jahren Experiment, also ich schätze das, vielen Dank, aber das funktioniert nicht und es ist 4-Tage-Woche ist einfach weder betriebswirtschaftlich wie betreuungstechnisch einfach nicht machbar. Aber zur Ehrenrettung muss man eines sagen. Viele reden darüber in der Theorie. Ich habe es zumindest eingeführt und probiert. Das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ob man immer nur fordert und sagt, hey, es wäre mal schön, sondern wirklich mal dieses Risiko einzugehen und das auch mal eine Zeit lang durchzuziehen über 2 Jahre. Ja. Ich könnte jetzt ein Buch schreiben darüber. Ja. Vielleicht kommt das noch. Ich muss es jetzt erstmal verarbeiten. Aber also das Thema Mitarbeiterführung, wie man damit umgeht, mit Überstunden für unsere Branche, das ist brandheißes Thema. Also
brandheiß und lustig auch, dass ich jetzt ganz viel höre von Agenturen, bei denen das so ein bisschen zum guten Ton gehört hat, dass es so läuft, dass es jetzt gar nicht mehr da so ist, bis die Person dann dort anfängt, um mir 3 Monate später zu sagen, es ist noch ganz genau so, wie schon immer. Also ja, irgendwann mal kann man es halt auch mal checken, dass es halt so ist und abhängig vom Arbeitgeber und von der Agentur halt Standard ist oder nicht. Wir haben das, glaube ich, 6 Monate gehabt, Isan, jeden zweiten Freitag die Woche war unsere Pilot 4-Tage-Woche, weil wir dachten, wenn es in den Wochen dazwischen, dann haben wir noch die Wochen dazwischen, um auszugleichen, und können, also viel weniger ausgeklügelt als bei euch, aber wir hatten nach 6 Monaten dann schon die Schnauze voll davon, weil es nicht, also nicht die Schnauze voll, das war toll, diese freien Freitage, aber es hat nicht funktioniert, also es hat kapazitär nicht funktioniert und timingmäßig nicht so hingehauen,
Und die Leute gewöhnen sich dran. Also ich sage immer, aus Motivatoren werden Hygienefaktoren. Das heißt, es wird gelernt und dann ist es auch so ein Automatismus. Man rechnet damit und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das wissen wir. Und es funktioniert dann halt einfach nicht. Ja, da auch ein kleiner Service-Tipp an alle oder ein Hinweis, Stellenanzeigen, wo drin steht, familiäres Umfeld oder wir sind eine Familie. Das ist das Codewort für schlechte Bezahlung und
lange arbeiten. Waschmaschinen im Keller und
ich weiß nicht, die Waschmaschine ist jetzt, also ich habe das nur bei RTS gehört, beziehungsweise das hat er mir dort erzählt. Ich habe sonst niemanden gesehen, der irgendwie eine Waschmaschine deponiert hat.
Das muss man sich mal machen.
Aber wenn man so familiäres Umfeld, das heißt, wenn du halt pünktlich gehst, dann lässt du die Familie im Stich, ja, la Familie. Mhm. Und also das auch nochmal zur Info. Du sagtest gerade mit diesem Bewerbungsgespräch, wenn man keine Überstunden nur nach 3 Monaten, ist die Realität eine andere. Da handhabe ich das ja so, dass ich zum Beispiel die Bewerber auch mit meinen Leuten auch gleich am Anfang sprechen.
Ja, finde ich super. Mhm.
Weil ich finde es auch ein bisschen komisch, ganz ehrlich, wenn ich Versprechungen mache während des Bewerbungsgesprächs und irgendwie jemand kommt total motiviert und nach 2 Tagen bin ich überführt, dass ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ich meine, was bringt das? Also
ich verstehe
den Sinn dahinter nicht. Ne?
Aber siehst du, aber da sind wir auch bei dem Punkt mit diesen Stories, weil lustigerweise das Gleiche, was du hier gerade sagst oder in deiner Wahrnehmung war, hat meine gute Freundin, die Kati, die in einer anderen großen, schönen Agentur in dieser Stadt arbeitet, die hat mir sogar eine Nachricht geschrieben dazu und die hat gesagt, Marina, das ist nicht clever, was du machst. Also du kannst ja nicht um 11 oder 12 da rauslaufen und am nächsten Tag sagen, wir suchen ADs. Und jetzt kommt aber der Punkt, an dem du gerade warst, mit dem, wie viel täuscht man denn vor und dann kommt die Realität und haut dir aufs Maul. Ja? Und das ist so ein bisschen mein Ding. Also ich erwarte natürlich eine gewisse Cleverness, ein bisschen gesunden Menschenverstand. Natürlich läuft die Nummer hier nicht so, dass wir jeden Tag bis 23 Uhr hier sind. Also das ist Quatsch, ja. Wer aber Angst davor hat, weil ich um 23 Uhr hier rauslaufe, mag sein, dass es dumm von mir ist, aber dann ist es ein natürliches Selektionstool, das ich auch gerne nutze. Weil wenn dich diese 23-Uhr-Nummer in der Story abschreckt, wo ich aber noch gut gelaunt hier rauslaufe oder irgendeinen Quatsch erzähle, dann frage ich mich, warum. Also es herrscht gute Laune, wir laufen raus, es sind schöne Projekte. Deswegen so ein bisschen wünsche ich mir natürlich auch, dass die Menschen da in der Lage sind, abzuwägen, ja, und halt auch abchecken. Passiert es oft regelmäßig? Wie sind die Leute von Studio Brot drauf? Sieht man die am Marienplatz? Haben die Familien? Haben die daheim eine Waschmaschine? Laufen die durch die Gegend? Also das sind ja schon, also man muss ja, also was wollen wir denn als Agentur? Die sollen sich ja schon möglichst bewusst auch für einen entscheiden. Da gehört ja ein bisschen Beobachtung dazu. Weiß egal, ob Bewerber oder Kunden, ich wünsche mir das total, dass da wirklich ein bisschen genauer geguckt wird und selektiert wird, ja. Also den Anspruch, den gibt's wirklich in alle Richtungen bei mir. Letzte Woche hat eine Kundin abgesagt in einem Kennenlernprozess. Sie glaubt, wir passen einfach nicht so gut wie jemand anders. 5 Minuten war ich down, weil es eine geile, also finde ich, eine schöne Brand war, für die ich gern gearbeitet hätte. Und nach 5 Minuten dachte ich, die hat dir jetzt keinen Scheiß erzählt. Die hat es einfach genauso gesagt, wie es war. Also da war natürlich noch mehr Ausführung, warum die andere Agentur besser passt. Und am Ende des Tages hat die Frau selektiert. Und zwar für sich irgendwie richtig. Und das ist doch eigentlich das, was ich will. Ja, musste ich mich selber so ein bisschen einfangen. Hat aber auch das Gefühl, nee, so darf es schon laufen. Also lieber so als irgendwie anders. Ja,
ja, also da redest du dir das ein bisschen schön.
Schön, fitzt du.
Sorry, also ganz ehrlich, dann wenn man Bock hat auf so ein Brand, dann ist man, also ich wäre jetzt wirklich down. Ich hätte natürlich analysiert, woran es liegt. Und ganz ehrlich unter uns, ich finde es zum Kotzen, dass es woanders hin ist. Also ganz gerade ausgesprochen. Aber das ist jetzt meine Antwort auf das. Klar, Kriterien und das ist ein gutes Stichwort. Es wird zu wenig geprüft. Ich finde, wir haben keinen, also unsere Branche ist nicht geschützt. Das heißt, es kann jeder dran teilnehmen. Wir sind Architekten, Steuerberater, Ärzte, alles wird reguliert. Gibt es für alles irgendwo einen TÜV. Nur unsere Branche lässt, um im Lokalkolorit zu bleiben, Hedi und Bledi rein. Ja? Und Hedi und Bledi bewerben sich halt auch um die Etats. Ja? Und da fällt es der Gegenseite, also den Kunden, und da verstehe ich die Kunden auch schwer zu differenzieren. Also was sind dann die Qualitätsmerkmale? Ja?
Voll, ja. Ja, aber das finde ich, ja, sehe ich auch so, verstehe ich auch. Aber willst du nicht, wenn ein Kunde zu euch kommt oder eine Kundin, um hier richtig genderkonform zu bleiben, willst du nicht, dass die so bewusst wie möglich im Selektionsverfahren sagen, hey, wir wollen mit den Neckar-Freunden arbeiten? Und ist nicht ein Kriterium, dass sie sich es irgendwie genauer angucken? Weil da war natürlich schon Argumentation dabei. Ja.
Ja. Ja, klar, eine bewusste Entscheidung ist mir natürlich auch recht.
Auch recht.
Aber was spricht denn dagegen, dass wir gemeinsam im Laufe des Prozesses noch näher zueinander finden? Also ich sagte ja, wir sind erlebensbedürftig, ich als Person, wie du auch als Person. Ja, unsere Konstruktion ist erlebensbedürftig und vielleicht entsteht ja, ja die große Liebe nicht unbedingt, aber eine gewisse Zuneigung im Laufe eines Projekts. Umgekehrt kann das natürlich auch stattfinden, ja. Dass, sage ich mal, dieses bewusste Entscheiden für die Agentur dann später sich dann doch anders herausstellt, dass es nicht immer butterweich läuft. Ja.
Total voll, aber in meinem Kopf geht es noch eine Spur weiter, dass wir uns als Agentur ja auch positionieren, also jeder ja. für sich mit ja. seinen Stärken und Schwächen. Und deswegen, schön geredet, also ich war ehrlich gesagt ein bisschen stolz auf mich, dass ich zum ersten Mal nicht verbal ausfallend wurde in meinem Kopf, als ich die Absage dann gelesen habe. Es war echt kurz so ein, oh Gott, scheiße, vielleicht bin ich ein bisschen gewachsen die letzten Monate. Aber das führt dann schon zu dem Gedanken, dass ich natürlich hoffe, ja, dass es jetzt eine Agentur geworden ist, die auch ja. in dem Bereich Packaging ja, einen Haufen Erfahrung hat und da Referenzen vorweisen kann und eben mehr Designagentur ist als vielleicht Kreativ- oder Kampagnenagentur. Also Design ist ja auch kreativ, aber Kampagnenagentur ja, oder Social-Media-Agentur. Das meine ich damit, dass es mir natürlich schon gefallen würde, wenn Menschen verstehen, dass auch nicht jede Agentur ist. Es ist ja nicht mehr alles Full-Service, dieser Quatsch, den man da jahrelang den Menschen beigebracht hat. Das funktioniert ja auch nicht mehr, weißt
du? Also dieses Full Service, ich meine, ich bin ja ein paar Jahre dabei, das weißt du ja, wir haben alle Entwicklungen durch, also Full Service, dann hieß es 360 Grad Agentur, dann so der neueste Shit war dann holistische Agentur, also man hat immer versucht, die Verpackung zu ändern, man ist aber immer gleich geblieben. Letztendlich, was sind die Kriterien für die Auswahl? Es ist natürlich die Person, die dich betreut, also das Know-how der Person. Dann sind es natürlich die Cases, die Referenzen, die spielen eine große Rolle. Und natürlich auch Prozesse und Infrastruktur. Also das wären jetzt mal auf Anhieb mal die wichtigsten Kriterien. Und da wünsche ich mir eigentlich auch mehr Prüfung von Seiten der potenziellen Kunden. Weil das sollte schon irgendwo matchen, meiner Meinung nach. Und wenn dann alles gegen uns spricht, dann ist es in Ordnung.
Dann ist es in Ordnung, ja, genau. Gut, ich meine, ich bin sowieso zutiefst beleidigt, wenn ich im People's-Business-Bereich abschmiere, weil das, also wenn ich verliere oder Absagen kriege, obwohl es persönlich aus meiner Sicht, und ich glaube, ich kann das ganz gut einschätzen, irgendwie ein Match war. Ja. Aber ja, wie du sagst, die anderen Bereiche, da haben wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass natürlich die Selektion kundenseitig auch erfolgen muss, intensiver erfolgen muss, aber auch, dass, wie gesagt, da hatten wir es ja schon kurz darüber, dieses Erlebnis. Wie hast du es gesagt? Erlebensbedürftig, genau. Dass ja, man das halt auch ist und deswegen die ersten Schritte da rein sind halt wichtig. Naja, ja. Was soll ich dir sagen? Ja gut, vielleicht war es halt jetzt doch kacke. Jetzt könnte ich mich natürlich auch wieder reinsteigern. Siehst du, wie leicht ich beeinflussbar bin?
Nein, ich bohre halt nur nach. Ich wollte es einfach nochmal wissen, weil ich gebe zu, ich war... ein paar Jahre früher hättest du mich auch anders erleben können. Also sehr impulsiv auch.
Ah, interessant.
Ja, doch schon. Also weil ich dann, weil ich viele Dinge nicht verstanden habe, da war das natürlich auch persönlich. Ja. Aber das war dann aber eher meine Sicht, weil ich das Gefühl hatte, ich habe nicht 100% gegeben oder ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich habe mich richtig performt in dem Moment. Ja, und dann war ich eher sauer über mich als jetzt auf den Kunden, weil das hast du ja auch schon richtig gesagt, es gibt ja irgendwo einen inneren Maßnahmenkatalog oder einen Entscheidungskatalog für Kunden, ja. Und aber in dem Moment habe ich es nicht geschafft und dann ging halt dieses, kennst du ja, ne, also alle Kräuterfans und so, dann geht die Einwandsbehandlung los, ja. Ja, Moment mal, wieso? Und haben sie das schon geprüft und so weiter? Das mache ich zum Teil, das mache ich heute nicht mehr. Also ich gehe nicht in diese Einwandsbehandlung und sage, überlegen Sie sich das nochmal. Weil ich finde das für den Kunden oder Nicht-Kunden belastend. ich finde nur der Prozess danach. Und ich hatte einen Fall, den erzähle ich ganz schnell, dann darfst du gleich wieder, wo wir gepitcht haben, dann ging es um ein großes Webprojekt, das war sechsstellig. Wir haben wirklich minutiös alles geplant, detailliert, was kommt. Ja. Und wir haben es nicht bekommen, weil unser lieber Wettbewerber 50% günstiger war.
Ja, das ist bodenlos. Das geht also.
Ja, aber das Ende der Geschichte war, dass die Marketingleiterin bei mir heulend anrief und sagte, ja, warum haben wir sie nicht genommen?
Ja, guten Morgen.
Was ist denn passiert? Ja, die haben die Preise dann strickweise hochgepimpt, sodass die auf den doppelten Betrag von uns gekommen sind. Also, und das ist das, was ich jetzt auch unserer Branche ankreide. Also man versucht den Kunden so ein bisschen eine Mogelpackung zu verkaufen. Ja,
total. So. Aber woher rührt jetzt das Problem? Weil wir hatten hier in dieser kurzen Zeit, in der es uns gibt, ein paar Mal Anfragen rein übers Angebot. Und das checke ich dann zum Beispiel auch nicht. Ja, also wo es nicht mehr darum geht, dich kennenzulernen, das ist ja nur noch, dass du, ja, dass eben die Angebote eingeholt wurden aufgrund von Formalitäten oder was auch immer. Aber wenn es ausschließlich und nur über den Preis läuft, wo du schon weißt, wenn du jetzt nicht, wo dir vielleicht sogar gesagt wird, wo die Obergrenze liegt für den Umfang XY, den du da zu leisten hättest, dann, dann wenn du willst, wenn du musst, dann mischt er halt mit und dann entscheidet nur das Angebot, ja. Und das ist ja horrend, ja. Also es ist der dümmste Fehler überhaupt, den man machen kann. Wenn es aber jetzt weitergeht und man lernt sich kennen und man spricht über Prozesse und dann spielt da noch zwischenmenschlich so die Stimmung eine Rolle, dann ist es natürlich total ärgerlich, wenn es so läuft.
Ja gut, also Punkt ist Agentur mit Haltung. Das ist ja auch so das Studio-Brot-Ding. Ja? Mhm. Und wenn ich dann höre, das ist ein angebotsorientiert. Mhm. Ja? Wo fängt dann die Haltung an? Also müsste ich nicht eigentlich sagen, wir nehmen an sowas gar nicht teil.
Ja, so ist es auch.
Oder? Also
ja.
Für uns, wir machen das nicht.
Das ja, wir machen
es. Funktioniert nicht. Und wenn genau, die Controller meinen, sie können uns eine Excel-Liste schicken, was nicht selten vorkommt, und sagt, bitte tragen Sie ein, was Sie genau wollen und so weiter, dann nein.
Ja. Nee, also so ist es ja auch ehrlicherweise. Also wir haben ja, also machen wir nicht mit. Ich mittlerweile, am Anfang habe ich immer nur dankend abgesagt. Mittlerweile mache ich, ehrlicherweise gehe ich schon so weit, dazu erfragen, um was es da konkret, also
klar,
um was geht's, sollte man vielleicht mal sprechen, sollen wir mal ein Pilotprojekt zusammenarbeiten, hängt natürlich ehrlicherweise, ohne arrogant zu klingen, auch davon ab, was für ein Kunde, was für ein Projekt das ist, wie viel, ja, auch Bock wir haben da natürlich an den Start zu gehen und drüber raus an den Start zu gehen, weil du gehst ja halt sofort mit dem Invest rein, wieder von deiner Seite. Also mittlerweile mache ich das, am Anfang haben wir immer nur dankend abgesagt und ehrlicherweise ist es auch so, dass wir bis Ende letzten Jahres auch gar nicht gepitcht haben, auch wenn es vergütet wurde, also gar nicht. Okay. Also,
warum?
Auch Haltungsthema. Für uns war das Haltungsthema. Also diese Erfahrung aus den Agenturen heraus mit diesen vielen Pitches, ja. Also wie das, also das Auswahlverfahren, wie groß das zum Teil ist. Aus 8 Agenturen werden 5, dann 3 über so und so viele Runden, ja. Mit verschiedensten Anforderungen pro Runde. Dann tanzt du die Nummer noch 8-mal vor, bis sie der letzte Vorstand auch noch gesehen hat. Für einen Betrag, für ein Budget, das einfach überhaupt nicht in Relation steht zu den Aufwänden, zu den Menschen, die du dafür ins Rennen. Wohingegen andere Kunden vielleicht kurz mal auf ihr Projekt warten müssen oder du Freelancer reinholen musst oder umstrukturieren musst, immer mit diesem High-End-Risiko. Es sind noch immer 5 Agenturen und eigentlich habe ich zero Feedback und weiß gar nicht genau. Also mir fehlt einfach. Am Ende ist es so wichtig, wie die Zusammenarbeit funktioniert und wie die läuft und ob man zusammen funktioniert als Team, kundenagenturseitig. Wenn das den ganzen Weg dahin schon kaum bis gar nicht stattfindet, ja, wie soll die Nummer richtig geil werden? A. Und B, wie genau vertrittst du das als Kunde, dass ich das hier wirtschaftlich weiterhin positiv gestalte, die Nummer für alle Menschen, die hier sind? In Anbetracht der Tatsache, dass ich 2 Monate, 3 Monate im Worst Case durch so einen Pitch rausche. Also genau, aus all den Erfahrungen heraus.
Da habt ihr aber anderes Klientel. Also wir haben von der Positionierung eher, sag ich mal, den Mittelstand oder größeren Mittelstand, da haben wir diese Pitch-Situation auch, aber nicht in der Art, dass dann zig Leute abgeholt werden müssen. Mhm. Also das ist völlig anders bei uns. Und wenn ich höre, 8 Agenturen, dann nehmen wir gar nicht dran teil. Weil das ist für mich Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Ja, ja, genau.
Also das sehe ich nicht ein. Also ich sage mal, ernst zu nehmen sind vielleicht 5, idealerweise 4. Und dann kriege ich auch mit ungefähr grob, wer daran beteiligt ist. Und das ist für mich einfach auch, was das Briefing angeht, dann auch ernst zu nehmen. Aber so dieses nochmal Vorstand und nochmal Bespaßen für ein paar Euros, das kommt für uns nicht in Frage.
Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, warum die sehr komplizierten Anfragen hier gelandet sind, offensichtlich. Aber wir haben es ja dann auch nicht gemacht. Jedenfalls die ersten 3 Jahre nicht, bis wir es dann eben gemacht haben, weil die Anfrage für uns total gepasst hat, super fair war und ehrlicherweise auch, weil wir weiterkommen wollten. Also einen Schritt weiterkommen wollten mit einem Kunden, der einfach eine gewisse Größe hat.
Ja, also vielleicht eine gute Überleitung zum Thema, wo steht die Branche im Moment? Ich habe dir ja erzählt, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber so von den 90er Jahren, also ich hatte meinen Start 96. Ja. Und es ist ja eine Wahnsinnsentwicklung, die ich durchgemacht habe. Damals hat man von den neuen Medien gesprochen. Also es hat sich dann etabliert und wir sind über die Startup-Szene Ende der 90er, Anfang 2000, diese New Economy, die pleite gegangen ist und so immer weiter reingekommen. Wie hat sich die Branche verändert? Was ist dein Eindruck?
Schwierige Frage, wie hat sich die Branche verändert? Also,
oder wo stehen wir jetzt? Ich frage anders. Ja? Oder was glaubst du, wo gerade die Branche steht generell?
Ich weiß nicht so richtig, wie ich das kompakt und gut beantworten könnte, aber das Lustige an unserer Branche ist, finde ich, schon immer, dass wir immer ein Stückchen hinter unseren Kunden stehen. Also wir möchten immer gerne vorne mit dabei sein und das meine ich in vielerlei Hinsicht, schaffen es aber ganz oft nicht. Es liegt natürlich daran, dass wir wahnsinnig viel zu tun haben, machen wir uns nichts vor. Aber ich glaube auch daran, dass wir echt immer noch einfach in viel zu veralteten Strukturen und so festhängen. Ja, also manchmal, keine Ahnung, das fängt bei simpelsten Diskussionen über KI an, wo ich mir denke, boah, da gibt's aber im Tech-Bereich viel geilere Gespräche dazu. Da findet der Austausch ganz anders, nochmal auf einem anderen Level statt als bei uns innerhalb der Agentur-Bubble und Branche. Da werden ja noch Fragen gestellt, wo ich mir denke, boah, müssen wir die jetzt echt noch beackern und beantworten? Ich bin da echt kritisch. Also es ist immer schwierig für mich. Ich will immer nicht so klingen, als wäre ich so ein Anti-Agentur, weil am Ende bin ich ja Agentur und feiere das auch. Aber ich habe ehrlicherweise nicht das Gefühl, dass wir zu den Fortschrittlichen gehören. Ja? Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir vorne mitmischen, seltenst.
Ja, ich sehe es jetzt auch ein bisschen indifferent. Ich meine, wir haben unterschiedliche Spezialisierungen. Ja, es gibt Agenturen, die rein auf digital sind, die anderen sind auf Editorial Design getrimmt. Also ich glaube, da hat sich auch einiges verändert, also mehr Spezialisierung. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, wie siehst du den Charakter der Branche? Also sind das Verkäufer, die unseren Markt bestimmen? Also derjenige, der gut verkauft, macht das Rennen? Ja,
ja gute, oder, ja. ja. Mhm. Die cleveren Vertriebler und die gut connecteden. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, ja. Mhm. Aber sogar da passt die Antwort noch ein Stück weit dazu, denn ich habe das Gefühl, die Geschäfte laufen immer noch so, dass man Kunden betüddelt, dass man gut vernetzt ist, dass man der Erste ist, der da ist und davon mitkriegt, dass jemand was braucht oder hat, dass man irgendwie weiß, wie man mit einem Kunden schick ins Tati und dann ins Banh Mi in Bubbles geht oder so. Also viel Arbeit am Kunden, viel Bezirzen, Vertriebsarbeit leisten,
aber
ja,
reicht das?
Und gut Marina, vernetzt
reicht
sein.
Das? Reicht das? Also bist du
also Ich habe das Gefühl, also wenn ich, also ganz ehrlich, ich will wirklich nicht so judgy sein, aber wenn ich sehe, was für Arbeiten und Referenzen teilweise kursieren bei den Agenturen und ich dann sehe, welche Jobs sie bekommen, ja, mit welcher Zielsetzung was, da muss ich mich schon fragen, wo wir wieder beim Thema von vorhin sind, hat da irgendjemand irgendwas selektiv hinterfragt oder sich angeguckt? Oder ist es einfach die Fügung glücklicher Verbindungen zwischen Menschen, die sich einfach wahnsinnig den Arsch aufreißen, Eindruck zu machen, ja? Plus die Bestätigung von außen, Isan. Also die Kunden, die wir hier im Haus haben, die ein bisschen größer sind und mit denen ich mich super verstehe, da sagt die Marketingleitung zu mir ganz ehrlich, hey Marina, Zusammenarbeit super, wir mögen euch wirklich, aber so ein bisschen mehr Agentur-Shishi kannst du ja schon bringen. Und dann frage ich sie, was das ernsthaft sein soll.
Ernsthaft?
Ja, und ich, wir verstehen uns super, gell? Aber ja, ich frage sie dann auch, was das sein soll, was sie damit meint, weil ich weiß, Hirni, check ich ja nicht. Wir arbeiten sauber, es kommen gute Ergebnisse raus, was fehlt dir? Mhm. Ja, so ein bisschen, dass wir mal hier und da rumhängen oder dass du mal eine Einladung für irgendein Event hast oder dass da mal was läuft. Also Glitter und Glamour, so wie es früher in den Agenturen war. Das finde ich schon krass, gell? Und es ist jetzt nicht einmal passiert in den letzten Jahren. Man will schon, also für mein Empfinden möchte man schon gern das Penthouse-Büro, egal wie groß oder klein, in der A-Lage mit dem ganzen Shishi. Wenn der Kunde kommt, gibt es die Kundenkekse und nach dem Termin machen wir einen Kessler auf. Und also man geht schon aus Prestige- und Imagegründen noch zu einer Agentur und man entscheidet sich dahingehend dann schon, was für eine Agentur, mit was für einem Feeling. Und deswegen ist unsere Branche sehr, sehr, sehr immer für mein Empfinden damit bemüht, sehr cool zu sein, ja, sehr sehr gesehen und gemocht und gekannt zu werden und weit weg von dem, was nachher fachlich da auch eine Rolle spielt oder weit weg von dem, wie die Agentur nachher vielleicht tatsächlich ist, wenn man da arbeitet.
Also wir haben hier Altbau 240 Quadrat.
Ja, ihr habt geiles Büro. Ja, ja, ihr seid Shishi. Ja. Also, volle Leute. Ja,
da kann man Kessler gibt es danach nicht, aber ich weiß nicht mehr, ob das heute reicht und ich wehre mich da auch dagegen, weil mittlerweile auch auf der Gegenseite schlaue Leute sind, die Stichwort Performance Marketing, die einfach sehr analytisch genau prüfen, wie läuft die Kampagne, was müssen wir optimieren, wir haben Digitalisierungsprozesse. Also es ist nicht mehr so dieses, ich verstehe den Udo und wir verstehen uns super. Also da auch eine Anekdote, Eberhard Wenzauer, Wenzauer Partner
war
eigentlich eine Riesennummer. Und ich habe ihn erlebt, wir haben ihn sogar ein Etat weggenommen, by the way. Der ist zu einem Meeting rein, hat noch schnell beim Assistenten gefragt, um was geht's denn eigentlich? Also er wusste gar nicht und ist dann in dieses Meeting rein und sagt, meine Herren, was ist los?
Hat Mad Men gemacht.
Er hat Show gemacht und dann zwei Busse gemietet, hat seine Gitarre ausgepackt, hat dann gesungen und hat dann gespielt und alle haben gesagt, der Eberhard ist der Größte. Und für mich sind das Auslaufmodelle.
Ja, also das ist krass, dass du. Also ich glaube nicht, dass es alleine und nur so funktioniert, aber ich glaube, dass es immer noch eine gewaltige Rolle spielt. Das ist lustig, dass du das anders.
Ja, aber das ist das Understatement. Das ist dieses Submariner tragende, dieses Rolex-Ding. Und dann, ich habe nur das kleine Boot am Bodensee und so weiter. Das sind diese subtilen Dinge, die eine Rolle spielen. Dass man sagt, man ist so auf Augenhöhe. Das kann ich mir so gut vorstellen. Aber es ist doch öde und langweilig. Also für mich ist das, also die Leute mögen das, ich kritisiere das nicht, ja. Aber ist das das Aushängeschild für gute Arbeit?
Nee, gar nicht.
Wenn es tatsächlich geht, ja.
Gar nicht. Für gute Arbeit ist es gar nicht das Aushängeschild. Aber als Mensch, der lange in Agenturen gearbeitet hat, in dem ja auch Menschen wiederum die Leistung der Agentur verkauft haben, die nichts mit der Leistung der Agentur zu tun hatten, also im Bereich Kreation oder was auch immer, ja, habe ich natürlich jetzt lang genug erlebt, dass es genau so läuft. Also es hat keine Rolle gespielt, wer die Kreation macht. Und es spielt in vielen Agenturen bis heute keine Rolle, wer die Kreation macht. Also ich spreche jetzt von Kreation so explizit, weil das unsere Leistung ist und eben jetzt nichts anderes, also fokussiert. Und es hat keine Rolle gespielt. Und mich hat das wirklich jahrelang beschäftigt, wie am Ende des Tages du zermarterst dir das Hirn, gehst in Sprints mit Teams, Brainstormings, erarbeitest Konzepte, ja, basierend auf einer Strategie, gehst voll rein, gibst immer ein Stück von dir mit rein. Und am Ende des Tages interessiert es die Menschen nicht, wer das war und wer das gemacht hat. Und mit viel Glück bist du vielleicht bei der Präse dabei. Weil natürlich verkaufen dürfen es die Menschen in der ersten Reihe. Da geht es mir gar nicht darum, in der ersten Reihe zu sein, sondern da geht es mir darum, dass es doch absurd ist, dass ich die Leistung, die ich erarbeitet habe, nicht selbst bis dahin tragen kann, um auch zu erklären, was möglicherweise in meinem Kopf los war und warum das so logisch ist, nachdem ich mich 3, 4, 6, 8 Wochen mit deinem Unternehmen beschäftigt habe. Ja. Mhm. Und das irritiert mich, dass genau das, wo wir jetzt gerade hergekommen sind, was du meintest, ist, spielt die Leistung nicht die größere Rolle? Doch schon, aber es ist doch trotzdem erstaunlich, wie viele zu Agenturen gehen, wo sie genau weit weg von dieser Leistung sitzen und trotzdem überzeugt davon sind, klar, da sind es die Referenzen, da sind es, aber seit wann spielt der Mensch keine Rolle mehr dahinter?
Also zur Ehrenrettung auch nochmal, weil das auch immer so ein Diskussionsthema ist, Agentur wurde ausgewählt, die erste Kampagne läuft zum Beispiel und man ist so entsetzt und denkt sich, oh Gott, ja, also was ist das für ein Output? Ja? Und dann habe ich eine andere Meinung über die Agentur selbst. Mhm. Ich sage mir immer, wie lief der Prozess innerhalb dieser Arbeit? Also ist das Ding nicht verwässert worden?
Ja, total. Das frage ich mich auch immer. Mhm. Ja.
Und manchmal sieht man es auch, wenn dann die Arbeit dann nicht genannt wird auf der Webseite, dann weiß man, woran es ungefähr liegt. So machen wir es, ich gebe es offen zu. Wenn wir sagen, wir haben eine andere Idee gehabt und das entspricht überhaupt nicht, wir stehen da jetzt nicht so ganz dahinter, dann nennen wir diese Referenz auch gar nicht. Mhm. Ja, das ist eigentlich unser Machtbereich. Aber ich verstehe das, man ist natürlich mit Herzblut dabei. Und ich hatte auch ein Erlebnis, das ist schon ein paar Jahre her, wir haben die Olympia-Bewerbung gemacht für Stuttgart und wir waren eine 7-Mann-Agentur. Wir haben gepitcht gegen 50 und 100-Mann-Agenturen. Damals gab es noch 100-Mann-Agenturen. Mhm. Und als wir es gewonnen haben, war ein riesen Aufschrei. Wie kann das sein, dass so eine kleine...
Ah, interessant, siehst du?
Ja. Und wir hatten Anrufe. Und unter anderem ein Starfotograf, der nicht ganz unbekannt ist, hat mich quasi am Telefon genötigt, ich soll doch jetzt hier zugeben, dass das hier alles mit gezinkten Karten lief.
Ach Gott, wie und unangenehm.
Es war heftig, also das war übel und der kam dann in SWR-Radio und hat dann auch seine Sachen erzählt, wie die Agenturauswahl zustande kam. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Job gemacht, gewonnen haben wir es nicht. Aber ich will dir nur sagen und auch ein Plädoyer, gute Leistung hat nichts mit Größe zu tun. Also die Agenturgröße spielt meiner Meinung nach keine Rolle, sondern es ist eher die, ja, was in den Hirnen passiert und ob ich Bock habe, mich mit Leidenschaft und viel Herzblut, ich sag's nochmal, sich auch mit einer Marke zu identifizieren und zu sagen und auch anzuecken.
Ja. Total, das ist so wichtig, das ist so wichtig. Aber da geht, glaube ich, unsere Wahrnehmung wirklich extrem auseinander. Ich habe letztes Jahr, Isan, allein letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, 3 Teamcharts angefertigt für eine Credential und ich habe 3-mal die Rückmeldung gekriegt, sie wollen mindestens eine 15-Mann-Frau-Agentur. Es ist ihnen zu klein. Und immer, wenn ich versucht habe, ins Gespräch, wo ist es dir zu klein? Soll ich noch mal ein 2. Teamchart mit Freelance-Netzwerk? Ja, wie fangen wir auf, wenn es ganz blöd läuft und so? Mhm. Nee, das und ich versuche das ja selber zu verstehen. Ist das immer noch das Thema Image-Prestige? Ist das irgendwie... Sind es schlechte Erfahrungen? Ja, einfach in dem Glauben, wenn da mal was passiert, Krankheit, Urlaube, keine Ideen, whatever, dann sind da nochmal 15 andere Leute oder was ist es? Aber ich habe die Rückmeldung ganz konkret so gekriegt. Deswegen wollte ich dich auch fragen, wie ist denn deine Wahrnehmung? Weil also offensichtlich ist es so krass abhängig von den Kundenanfragen, die einen erreichen, weil jetzt ist es beim Pitchen ganz anders in meiner Wahrnehmung, wie es jetzt bei euch läuft, jetzt auch beim Thema, wo stehen wir, wie, ich nehme es wirklich ganz anders wahr, bei den Agenturen, die natürlich auch häufiger fallen, ja, oder wo wir häufiger links und rechts gucken, weil wir wissen, da gibt es eine Form des direkten Wettbewerbs.
Also so zu 100% kann ich dir die Frage nicht beantworten. Also vielfach spielt dieses Backup-Denken eine Rolle. Also ich brauche immer nochmal ein Kreativ, ich brauche nochmal ein PM. Was passiert, wenn der Herr Meier im Urlaub ist und so. Also das spielt schon eine Rolle. Und auf der anderen Seite ist es ein subtiler Faktor. Ich glaube halt, sie wollen irgendwo vielleicht auch das Thema Shishi spielt eine Rolle. Also sie wollen jetzt nicht unbedingt eine ganz kleine Agentur haben, sondern sie wollen schon eine gewisse Infrastruktur. Ja. Und aber der Oberwitz, unabhängig ob man 5 oder 15 ist, in größeren Agenturen mit 50, 100 Mann, dich betreuen auch nur 3 oder 4 Leute.
Ja, das ist der größte Witz. Das ist das. Ja, siehst du? Ja, und deswegen bin ich aber genervt von unserer Branche einfach auch, ja. Also dann musst du doch da nicht, dann staffst du da die Nummer so, als würden 30 Leute dafür arbeiten. Die größten Budgets, die ich jemals betreut habe, habe ich in der maximalen Teamgröße von 5 Leuten betreut. Und die waren wirklich riesig. Und da frage ich mich doch wirklich, also komm, das ist doch so Pink Little Lie, wir wissen doch alle, dass die nicht wahr ist. Also auch Kunden wissen doch, dass die nicht wahr ist.
Aber auch Agenturen werden kreativ. Hier auch so eine kleine Story am Rande. Bäuerle und Partner ist eine Agentur. Ja, super. Die waren in der Mörike-Straße. Also das ist ja diese schicke Straße hier mit diesen Altbauten.
Die ist super schick, ja.
Und es war so ein Hinterhaus und der Chef hatte so ein Motorradmodell bei sich im Büro, Shishi. Und die hatten die Chance, einen Jeans-Etat zu gewinnen aus England. Mhm. Und das waren 10 Mitarbeiter insgesamt. Und der hat den Besuch hat sich angekündigt und dann hat er sich 30 Models, Hostessen geholt.
Ja, siehste.
Und hat die praktisch so immer am Bürofenster entlang laufen lassen, der an am Kopierer, also so gute Zeiten, schlechte Zeiten mäßig, ja. So überall irgendwie was getan.
So unfassbar, ja.
Sahen gut aus und so weiter. Und die Engländer waren begeistert.
Ja, klar.
Das lief butterweich, ne? Ich meine, die Agentur gibt es heute nicht, deshalb habe ich den Namen ja auch nennen können. Aber wie kaputt ist das?
Ja, aber wie geil ist die Story? Und dann hat die auch noch funktioniert, ja? Also,
Ich überlege gerade den Namen dieser Jeans-Marke.
Aus England, das heißt, hast du
aus
gesagt.
Aus England. Die sind aus London eingeflogen. Und Bäuerle und Partner. Also der Name ist auch schon geil. Ne? Also,
ja, weißt du? Und das ja, ich habe
ja, es ist wirklich völlig strange, aber ja, es ist, manchmal denke ich mir, es ist viel Show dabei und das sind wir auch bei dieser Instagram-Welt. Wenn eine Agentur, die ich ziemlich scheiße finde, darf ich das so sagen?
Ja, klar. Man findet Dinge scheiße.
Wenn man immer wieder mal so in den Infight geht. Selbstverliebte Gockel, die sich dermaßen inszenieren lassen. Also jedes Bild ist irgendwo cool. Die sind immer cool und die machen die tollsten Sachen. Und, ich kriege dann immer so leichte Kotzanfälle, wenn ich das so sagen darf. Ich finde das so schlimm und das, da bin ich bei dir. Dann ist schon so ein bisschen emotional, wo ich mir denke, nee, das will ich nicht. Aber der Effekt, den sie haben, ist wiederum, dass andere es sehen und sagen, Hammer, geile Typen, geile Leute.
Welche anderen?
Die Kunden. Die Kunden und die Mitarbeiter. Die sagen, das ist also eine 24-Stunden-Party, die da abläuft. Sowohl kreativ als auch vom Standing. Und das alles, das ist, also das ist so mit den Fahrrädern im Flur, die dann im Flur aufgehängt sind. Also total toll alles und Brechreiz. Ja. Du siehst, ich kann die nicht leiden, aber es hat eine gemeinsame Geschichte. Die Jungs haben einfach mal einen unserer Kunden gesagt, sie machen das umsonst. Sie arbeiten umsonst.
Siehst du, wo wir wieder beim Thema sind, wie ist unsere Branche, wie kollegial sind wir, wie geil machen wir es zusammen. Ja, scusi, also das ist, geht halt gar nicht.
Nur auf die Referenzliste haben, weil der ganz cool ist und dann habe ich auch gesagt, okay, wenn ein Kunde auf sowas eingeht, dann will ich den auch nicht haben, ganz ehrlich. Also da
musst du auch
war
so
ich
sehen,
dann auch selber enttäuscht, man entwickelt den und dann kommt man dorthin. Mhm. Aber das ist so mein, ja, auch wieder, du weißt, ich habe einige Stories auf Lager. Mhm. Aber siehst du es positiv? Wohin tendiert unsere Branche? Glaubst du, das ist ein Einzelfall oder wohin trifft es?
Ich würde mir wünschen, dass es die Driftbewegung stärker gibt, dass man mehr in Kollaboration denkt, mehr auch in Zusammenschlüssen, ja, also Wettbewerb, klar, aber sogar noch, also gut gesonnener Wettbewerb, motiviert, leicht aggressiv manchmal auch gerne, aber eben Wettbewerb, völlig klar, aber da noch ein bisschen weiter aufzumachen, weil es gab ja vor ein paar Jahren, jedenfalls in meinem Dunstkreis, sehr stark verbreitet die Meinung, dass es auf Kollektive hinausläuft, dass es nur noch Freelancer sein werden, die dann irgendwie in Zusammenschlüssen riesige Kundenteams betreuen. Da war mir relativ schnell klar, nee, das ist es nicht. Also das Konstrukt drumherum, Prozesse, auf die Verlass ist, also auch das Thema, wie viele Menschen sind auf dem Teamchart, wie viel Sicherheit gibt dir das, was auch immer denkst du dabei aus, wenn, also da war ich relativ schnell weg von der Idee des Kollektivs. Aber ich glaube tatsächlich, also ich würde mir wünschen und ich glaube auch, dass man aufmachen muss als Agentur. Also das haben wir jetzt auch schon leicht angeschnitten, nachdem es Full Service und Holistic und was weiß ich, was es alles war. Bist du nicht, kannst du nicht. Es gibt Bereiche, die du nicht beherrschst und mindestens in denen wäre es super, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest. Ob das Freelancer sind oder ganze Agenturen, ist mir eigentlich wurscht, kann am Ende der Kunde entscheiden. Aber ein bisschen weniger dieses Aufeinandertreffen, das ist so oft triefend, wirklich durchtrieft von so Befindlichkeitsthematiken. Du gräbst mir was ab, ich grab dir was ab. Nee, ich grab dir gar nichts ab. Ich bin zuständig für den Bereich und du hast...
Marina, hallo. Ich glaube, sie ist gerade raus. Sie kommt bestimmt gleich wieder rein.
Technisch läuft es leider nicht gut bei mir. Was jetzt, soll ich sagen? Dann hast du es gemerkt.
Alles cool, alles cool. Wir lassen einfach weiterlaufen. Ja. Jetzt wird sie zusammengestellt. Was war dein letzter Gedanke nochmal?
Dass es viel, viel zu krass verhärtete Fronten sind. Ich habe mich am Anfang hier in Stuttgart gefragt, warum gibt es hier nicht dieses Agenturzusammenkommen in Hamburg? Also hatte Predi mir so berichtet. Da kommen die Agenturen zusammen, da hängt man auf der Schanze in irgendwelchen Kneipen ab und dann tauscht man sich aus und spricht und so. Und das fehlt mir ehrlicherweise hier wirklich nicht mehr so sehr wie am Anfang, weil mittlerweile einfach viele Freunde, Ex-Kollegen, weißt du, man war in ein paar Agenturen, die Wege haben sich getrennt, man bleibt aber im Austausch. Das heißt, ich kriege da schon was mit, aber schon eher über private Verbindungen, die ich habe und nicht, weil unsere Branche so zusammensteht und so nah funktioniert oder im Austausch. Das hatten wir vorhin auch schon, das Thema, dass du hier auf der Matte standest und Hallo gesagt hast. Hat einfach sonst niemand gemacht. Ich habe da auch null Erwartungshaltung, aber man könnte ja. Also wenn ich sehe, dass irgendwo Menschen sich zusammengeschlossen haben und irgendein neues Studio so ein Studio da aufmacht und ich folge diesen Menschen auf Instagram oder andersrum, dann ist wirklich, das habe ich am Wochenende so gemacht, dann schreibe ich den Leuten, hey, wow, ihr startet da euer Ding, cool, ja. Also ich habe da schon Bock drauf, dass die auch merken, wir sind offen, wir haben richtig Lust auf einen Austausch. Ich glaube, dass es nur so geht und auch nur so noch mehr Spaß macht und man weiter vorankommt. Wie gesagt, Wettbewerb. Ich will jetzt nicht die Heiter-Tei-Nummer hier schieben, so ist es ja auch nicht. Ja. Aber dann veranstaltet Agentur XY eine Agenturparty. Zu dieser Agenturparty sind aber nur 5 Agenturen aus Stuttgart eingeladen. Okay, irgendwie komisch. Du musst jetzt auch nicht alle 160 einladen, die laut Google auftauchen, aber 5, also tut irgendwie nicht für mich. Ja, also und dann halt auch der Punkt, dass alle immer so offen sein wollen und dann natürlich in vielerlei Hinsicht nicht sind. Und auch da verstehe ich es natürlich. Budgetär, kundenmäßig, dann grabt dir jemand. Ich sehe das schon. Ich sehe schon die Risiken. Ich verstehe auch, was das wirtschaftlich bedeutet. Aber es ist schon schade, gell? In der Welt, in der es primär um Kommunikation geht, dass wir da halt selber so schlecht drin sind. Das ist einfach schade.
Also ich will da jetzt nicht den depressiven Part aufmachen. Aber ich hab diese Denke, ich teile das. Ja? Das Problem ist, ich habe 4 Kunden verloren.
durch Kollegen. Ist natürlich bodenlos scheiße. Also
das sind dann immer diese Themen, dass man sagt, hey, wir sind zusammen und wir are one team und wir sind da alles das Kollektiv, ein super Wort. Und im Endeffekt ging es darum einfach, also kurze Geschichte dazu, also man hat den gemeinsam den Kunden und dann rufe ich beim Kunden an und dann heißt es, ach, es ist ein Zufall, der Herr Müller sitzt gerade schon bei mir.
Ach so, ein Zufall.
Und ich denke, hä, was macht der denn da? Und dann habe ich den angerufen und gesagt, hey, was machst du denn da? Ja, weil komisch irgendwie. Und das sagt er, geht dich nichts an. So. Also ich finde, ich halte das Kollektiv für eine, ich möchte nicht sagen naive Konstruktion, aber im Endeffekt geht es um Money, es geht um Business.
Und, ja, das ist es halt.
Wenn ich dann sehe, wie so Grafikdesigner sich dann in irgendeinem, sage ich mal, zusammenschließen und dann die Hoffnung, dass der andere irgendwie einen Auftrag hat. Ja? Also das Prinzip Hoffnung und ja, es ist so, weil ich sehe, so, es machen ja jeden Tag welche auf, ja, und schließen dann aber auch wieder nach 3-4 Monaten, weil mangels Arbeit oder mangels Verständnis. Also da bin ich relativ entspannt. Also auch wenn neue Wettbewerber kommen, ich sage mir immer, jeder, der sich selbstständig macht, hat meine größte Hochachtung. Ja? Willkommen im Club. Das ist für mich kollektiv, ja. Aber es ist nicht ganz so easy.
Ja, nee, also genau, also bis wohin, wo ist dann die Grenze, bis wohin geht's zusammen, aber ja, ich, wir hatten ja am Anfang hier viele Gastrokunden. Da war eine dabei, die Luisa, die sehr unscheinbar war und dann aber sehr souverän in vielerlei Hinsicht agiert hat. Und von der habe ich mir echt ganz viel so verinnerlicht. Die hat so souverän, stand sie immer da und sagte, ach, Gastronomen spinnen eh, Gastronomen sind eh schlimm, was Wettbewerb angeht. Ja, da schmeckt es dann beim anderen schmeckt alles kacke und die Getränkekombinationen sind alle geklaut vom Nachbarn und die Preisliste ist auch auf Basis von den Speisekarten, die er alle heimlich abfotografiert. Gastronomen sind schlimm. Um dann auf den Punkt zu kommen, versteht sie ja gar nicht, weil da ist doch für jeden was dabei. Und es wäre doch total langweilig, wenn es nur zwei gibt und so. Klar. Das klingt jetzt nach so einer Bauernweisheit, so Kalenderspruch und so. Aber wie sie das so sagte, in dem Moment, in dem sie anfing und gegründet hat und auch noch so Ausläufer von Corona da am Start hatte. Und ich dachte, krass, dass die das jetzt so souverän durchzieht. Und am Ende ist es bei uns ja auch so, es gibt ganz viele und es ist auch okay, verschiedene Stärken, verschiedene Gründe, warum man sich für die Agenturen entscheidet. Aber der große Punkt ist halt für mich, genau das auch zu verstehen, dass du deine Stärken und Schwächen hast und dass du dann in gewissen Momenten schon offener sein könntest, wenn du willst. Ja, ob jetzt Freelancer oder andere Agenturen, dann kriegt man auch das Thema Wirtschaftlichkeit gelöst und man findet auch einen Deal und den es gibt, also ich bin jetzt nicht bei dem hier, are you the one bro code oder so, wir graben uns da keine Kunden ab. Ich meine, am Ende, wenn der Kunde dich geiler findet und halt zu dir will, dann schreist du ja auch nicht nein mit Händen und Füßen und so.
Aber es gibt Verträge, sorry.
Es gibt Verträge, es gibt viele.
NDA und fertig.
Ja, Mittel und Wege, viel dazwischen, um das irgendwie sauber aufzustellen. Und das wäre natürlich schon cooler. Also ich finde es schon schade. Ich kenne mehr Mitarbeitende von Agenturen als die Agentur Geschäftsführung oder Gründer. Und es liegt natürlich schon auch daran, dass wir mit Menschen in den Austausch gehen, die gerne mit uns in den Austausch gehen, ja. Und wenn da halt nichts kommt oder wenig kommt und es halt nicht so float wie bei uns, dann ist es schade, aber das ist ja auch ein Zeichen, ganz eindeutig. Klar. Also da, ja, deswegen.
Spannend. Jetzt haben wir schon über eine Stunde gesprochen, also die Zeit rast. Wir haben eigentlich viele Themen noch gar nicht angesprochen. Wir haben dein Lieblingsthema KI.
Mein Lieblingsthema, ja.
Dann Digitalisierung und so weiter. Wäre das okay, wenn wir einen zweiten Podcast zusammen machen?
Ich habe dir gesagt, Isan, das wird schlimm. Das wird irgendwie viel und lang und wahrscheinlich auch, das müssen wir sogar machen. Ist ja, wir haben ja noch ein paar Kunden, die warten heute. Also.
Ja, nein, alles gut. Also ich wollte nur einladen. Also es sind viele Punkte, die ich mir noch notiert habe. Es ist sehr kurzweilig mit dir und ich habe jetzt schon im Hinterkopf, wie heißt unser Podcast heute.
Hast du? Okay, sehr gut.
Ich muss es mir noch überlegen, vielmehr, ich muss mir noch mal anhören. Aber
du hast mir auf jeden Fall, entschuldige, aber ja, du hast mir noch nicht die Fragen gestellt, die mir Angst gemacht haben, in Richtung wie empfindlich bist du und so. Da kam jetzt noch nichts, Isa. Also habe ich jetzt natürlich schon Angst davor, dass da irgendwas noch auf dem Zettel steht. Was?
Da steht gar nichts mehr, weil wir jetzt auch zum Schluss kommen. Außerdem, das würde ich jetzt nicht, nicht so bedrohlich sehen, wie es jetzt mal
gut, also dann haben wir uns, doch super durchmanövriert, dann bin ich doch zufrieden.
Ich meine, Kung Fu am Dönerstand heißt ja auch in den Infight zu gehen, ja, also wirklich zusammen, nicht nur sich gegenseitig zu sagen, wie toll man ist, sondern dass man auch wirklich in den Dialog konstruktiv miteinander spricht und das finde ich sehr wichtig und wir reden ja so, wie wenn wir jetzt unter vier Augen wären und das finde ich ja sehr angenehm.
Voll. Und man merkt ja auch speziell bei unserer Kombination, dass wir uns gern haben und gern miteinander sprechen, aber an ganz vielen Stellen offensichtlich sehr unterschiedliche Meinungen haben. Wa?
Ist doch in Ordnung.
Ist doch ja, schön. Ist voll gut. Ja.
Genau, ich bin ein paar Jahre älter als du. Ich darf andere Meinungen haben.
Ach Mann, immer dieses Alter, wirklich immer dieses Alter.
Löschen, alles
gut. Ja, komm.
Okay, super. Also
cool.
Vielen Dank
für
deine Zeit. Ja.
Danke dir, Isan. Ich habe ja schon, als deine E-Mail kam, habe ich gesagt, der Isan mit mir, was will er mit mir besprechen? Ja, also vielen Dank auch dafür. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, dass das natürlich auch sehr motivierend ist, dann so gesehen und wahrgenommen zu werden und zu wissen, da gibt es Menschen, die Interesse haben an einem Austausch. Das macht natürlich auch nochmal anders Spaß.
Also ich große Wertschätzung dir und natürlich Petra gegenüber, was ihr alles auf die Beine stellt. Der Alltag ist herausfordernd in jeder Hinsicht. Ich meine, wer Lust hat, kann sich ja auch euren Instagram-Kanal angucken. Da gehst du ja auch in die Bütt, wie man so schön sagt.
Ja, ziemlich, ja.
Und erzählst auch vieles. Und genau, auf jeden Fall machen wir jetzt einen Cut. Ne? Ich danke dir für deine Zeit nochmal.
Vielen Dank.
Das war der Podcast Kung Fu am Dönerstand mit der lieben Marina von Studio Brot. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr mehr wissen wollt, schaut einfach in die Shownotes und auf unsere Webseite www.neckerfreunde.de.